Es gibt Themen mit eingebauter Erregungsgarantie. Weil sie von Unwissen und Vorurteilen umgeben sind, weil sie Sorgen und Ängste berühren oder weil sie tiefgreifende Fragen nach Identität, Zugehörigkeit und Orientierung aufwerfen. Fragen danach, wer wir sind und wo wir hinwollen. Ein solches Thema ist der Islam, insbesondere in seinen politischen, radikalen oder fundamentalistischen Erscheinungsformen. Ein anderes ist die sogenannte Leitkultur. Und wenn beide aufeinandertreffen, ist Ärger vorprogrammiert. Dann verdrängen Schlagworte und Unterstellungen die sachliche Auseinandersetzung. Dann wird moralisiert statt argumentiert. Und dann wird so getan, als sei schon das Thema selbst illegitim. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Zugegeben, manche sehen beim Begriff der Leitkultur bereits die dunklen Schatten deutscher Geschichte heraufziehen, während andere den Islam reflexhaft mit Scharia, Gewalt und Rückständigkeit gleichsetzen. Beides ist zu kurz gedacht. Und beides verhindert eine notwendige Debatte. Denn eine offene Gesellschaft kann es sich nicht leisten, zentrale Fragen ihres Selbstverständnisses dauerhaft zu verdrängen. Ob man den Begriff Leitkultur nun mag oder nicht, ist dabei zweitrangig. Er mag sperrig sein, historisch belastet oder politisch missbraucht. Aber er verweist auf eine Frage, die sich nicht wegdefinieren lässt. Was hält eine Gesellschaft im Innersten zusammen? Auf welchem Wertefundament steht sie? Und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Teil dieses Gemeinwesens zu werden? Diese Fragen richten sich nicht nur an zugewanderte oder religiöse Minderheiten. Sie richten sich an alle. Denn Leitkultur ist keine ethnische oder nationale Kategorie. Sie ist eine normative. Sie beschreibt nicht Herkunft, sondern Haltung. Nicht Vergangenheit, sondern Zukunft. Nicht wer wir waren, sondern wer wir sein wollen. Eine ernsthafte Auseinandersetzung darüber kreist zwangsläufig um die deutsche Geschichte mit all ihren Brüchen. Sie kreist aber auch um die Geschichte des Westens insgesamt, mit seinen Errungenschaften und Verfehlungen. Sie berührt Philosophie und Religion, Wissenschaft und Technik, Aufklärung und Säkularisierung. Und sie muss am Ende beantworten, welche Werte als unverhandelbar gelten sollen. Nicht, weil sie perfekt wären, sondern weil Freiheit ohne sie nicht denkbar ist. Zu diesen Grundlagen gehören zentrale Werte, die aus der jüdischen Ideenwelt stammen und die später durch das Christentum und die Aufklärung ergänzt und verfeinert wurden. Die Vorstellung von der unveräußerlichen Würde eines jeden Menschen, unabhängig von Herkunft, Religion oder Geschlecht, von individueller und kollektiver Verantwortung. Die Trennung von weltlicher und religiöser Macht, die Bindung politischer Herrschaft an Recht, die Idee, dass Wahrheit nicht durch Gewalt, sondern durch Argumente verteidigt wird. Die britische Autorin Melanie Phillips hat diese Tradition in dem Buch The Builder's Stone als das Fundament beschrieben, auf dem der Westen errichtet wurde und das heute von vielen seiner eigenen Erben gering geschätzt oder vergessen wird. Diese Ordnung ist nicht naturgegeben, sie ist historisch gewachsen, fragil und verteidigungsbedürftig. Und sie ist offen für Kritik und Weiterentwicklung. Aber sie setzt voraus, dass es einen gemeinsamen Rahmen gibt, innerhalb dessen diese Kritik stattfindet. Genau hier wird die Frage nach dem Islam relevant, nicht nach Muslimen als Menschen, sondern nach bestimmten islamischen Ideologien. Denn es gibt reale Probleme, die im Zusammenhang mit bestimmten Spielarten des Islam auftreten. Genauer mit dem politischen, radikalen oder fundamentalistischen Islam. Diese Probleme sind nicht eingebildet, nicht medial aufgeblasen und nicht bloß Randphänomene. Sie betreffen Fragen der Loyalität zur freiheitlichen Ordnung, der Gleichberechtigung der Geschlechter, der Religionsfreiheit auch für Anders- oder Nichtgläubige, der Gewaltlegitimation und der Ablehnung des säkularen Rechtsstaats. Der oft erhobene Einwand, es handele sich bei den radikalen Spielarten dabei nicht um den wahren Islam oder wahre Muslime, greift zu kurz. Denn wer entscheidet darüber? Die Radikalen selbst verstehen sich als die eigentlichen Verteidiger des wahren Islam. Sie berufen sich auf religiöse Texte, Traditionen und Rechtsauffassungen, die sie als verbindlich ansehen. Ob man diese Auslegungen teilt oder nicht, ändert nichts an der Tatsache, dass sie existieren und Wirkung entfalten. Ebenso wenig überzeugt das Argument, es handele sich nur um eine kleine Minderheit. Erstens ist unklar, wie klein diese Minderheit tatsächlich ist. Zweitens sind es Minderheiten, die Gesellschaften destabilisieren, nicht Mehrheiten. Und drittens kommt es nicht allein auf die Zahlen an, sondern auf ideologischen Einfluss. Douglas Murray hat deshalb zu Recht darauf hingewiesen, dass der Westen dazu neigt, Gefahren erst dann ernst zu nehmen, wenn sie nicht mehr zu übersehen sind. Natürlich ist der Islam nicht monolithisch. Es gibt liberale, reformorientierte und säkulare Muslime. Es gibt Menschen muslimischen Glaubens, die die freiheitliche Ordnung nicht nur akzeptieren, sondern aktiv verteidigen. Sie sind Teil des Wir, ohne Wenn und Aber. Doch genau deshalb ist es notwendig, klar zu benennen, wo die Grenzen verlaufen. Toleranz gegenüber Menschen darf nicht in Toleranz gegenüber intoleranten Ideologien umschlagen. Vor allem dann nicht, wenn es um eine Ideologie geht, die religiöse Überzeugungen mit einem umfassenden politischen Machtanspruch verbindet und damit zu einer realen Gefahr für die bestehende Ordnung wird. Das bedeutet, eine offene Gesellschaft lebt von Selbstbegrenzung und von der beherzten Verteidigung dieser Grenzen. Sie darf tolerant sein gegenüber Einzelnen, aber sie kann es sich nicht leisten, Ideologien gegenüber gleichgültig zu werden, die ihre Grundlagen in Frage stellen, welche die Vorzüge der offenen Gesellschaft missbrauchen, um sie letztlich abzuschaffen. Der ehemalige britische Oberrabbiner Jonathan Sacks hat immer wieder darauf hingewiesen, dass Freiheit kein Zustand, sondern eine kulturelle Leistung ist. Sie beruht auf Selbstbindung, auf moralischer Verantwortung und auf der Anerkennung einer Ordnung, die größer ist als das Individuum. Er sagte, eine Gesellschaft, die glaubt, ohne gemeinsame moralische Grundlagen auskommen zu können, wird am Ende weder moralisch noch frei sein. Diese Einsicht, die tief im jüdischen Denken verwurzelt ist, gehört gleichzeitig zum geistigen Kern der westlichen Zivilisation. Die entscheidende Frage lautet daher, welche Formen religiöser Praxis und politischer Ideologie sind mit unserer freiheitlichen Ordnung vereinbar und welche nicht? Wer die Gleichberechtigung von Mann und Frau ablehnt, wer die Trennung von Religion und Staat bekämpft, wer Gewalt religiös legitimiert oder die Abschaffung des liberal-demokratischen Rechtsstaates anstrebt, stellt sich außerhalb dieses Rahmens. Unabhängig davon, ob er sich auf den Islam, das Christentum oder eine andere Weltanschauung beruft. Doch der Wahrheit die Ehre. Faktisch sind es heute vor allem islamistische Ideologien, die diesen Konflikt offen austragen. Rechts- und Linksextremisten mal außen vorgelassen. Am Ende läuft deshalb alles auf die Ausgangsfrage zurück. Wer wollen wir sein? Eine Gesellschaft, die ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Grundlagen, ihre eigenen Werte kennt, benennt und verteidigt? Oder eine, die aus Angst vor Konflikten auf Selbstbeschreibung verzichtet und hofft, dass sich alles von selbst regelt? Leitkultur, oder wie auch immer man sie nennt, ist kein Instrument der Ausgrenzung. Das Gegenteil ist der Fall. Sie ist ein verbindliches Angebot zur Orientierung. Wer es annimmt, ist willkommen. Wer es ablehnt, darf widersprechen. Aber niemand kann erwarten, dass eine freiheitliche Gesellschaft den Widerspruch gegen das eigene Selbstverständnis widerspruchslos akzeptiert. Sich also selbst preisgibt, um niemand vor den Kopf zu stoßen. Sich selbst aufgibt, um es selbst ihren Feinden recht zu machen. Nein, sie muss widersprechen, insistieren, definieren, fördern, fordern und schließlich auch konsequent handeln. Denn eine Ordnung, die alles relativiert, verliert am Ende auch das, was sie schützen wollte: Freiheit, Vielfalt und Frieden. Sie schafft sich also selbst ab. Und davon sind wir inzwischen nicht mehr weit entfernt. Ich wünsche Ihnen einen nachdenklichen Schabbat. Shabbat Shalom.